Also ich freue mich hier zu sein und möchte Ihnen, habe Ihnen sozusagen einen Fall mitgebracht als ein Teil von diesem Trio, der Good, der Bad and the Ugly. Es gilt die Zweihämmer und Kurzdarmsyndrom. Gibt es halt diesen Film von Sergio Leone, wo ich sozusagen den Bad spiele und es gibt dann nachher noch den Good und auch der Ugly und werde versuchen, so böse wie möglich zu sein und diesen Fall zu überbringen. Wäre auch super, wenn Sie mitmachen und versuche es kurz und knackig zu halten. Der Case beginnt damit, dass wir sozusagen anamnestisch eine Patientin haben, die 56 Jahre alt ist und weiblich. Sie hat ein paar Vorerkrankungen, also wir haben Asthmatikerin, Hypertonie, einen sozusagen nicht insulinabhängigen Diabetes Typ 2 und in der Voranamnese ist ein Kurzdarmsyndrom mit ca. 2 Meter Restdarms, Dünndarms bei einem Morbus Crohn. Und diese Patientin hat, was die Medikamentenanamnese betrifft, nimmt sie eben ein Synjardi, eigentlich ist es ein Jardiance, Empagliflozin, Montelukast für ihr Asthma und etwas für den Blutdruck und für den Crohn, Mesalazin. Das Jardiance nimmt sie seit circa einer Woche, ist von ihrem praktischen Arzt sozusagen verschrieben worden, für einen nicht insulinabhängigen Diabetes. Und die Patientin wird sozusagen, kommt von zu Hause in ein peripheres Spital mit folgenden Symptomen, mit Übelkeit, mit Erbrechen, rezidivierend großen, schwallartigen Mengen, einen sehr reduzierten allgemeinen Zustand, den ich hier natürlich nicht gut zeigen kann, tachypnoisch und was auch auffällig ist, ist, dass sie eine reduzierte Vigilanz hat. Das periphere Spital hat da in Gehen sozusagen mehrere Untersuchungen gemacht, also es ist ein kleines Blutbild, es ist eine CT-Diagnostik durchgeführt worden. Die Patientin ist dann sozusagen eigentlich aufgrund dieses ganz schlechten Allgemeinzustandes und der Tachypnoe und sozusagen progredienten und voranschreitenden reduzierten Vigilanz sozusagen an das AKH gebracht worden. Darf ich Sie gleich fragen, welche Art der Untersuchungen würden Sie bei so einer Patientin machen? Also sie ist sozusagen mit der Diagnose eines akuten Abdomens mit Erbrechen, Zustand nach Dünndarmresektion zu uns gekommen, trübt ein, schläft ein. Was würden Sie machen? Also Bildgebung ist wahrscheinlich schlau, also ein CT, irgendeine Art von Laborkontrolle natürlich, eine klinische Untersuchung der Patientin. Das ist auch sozusagen etwas, das dann nochmalig gemacht wurde. Dieses CT, das im peripheren Spital gemacht wurde, war etwas sozusagen nicht konklusiv. Ja. Im AKH wurde das sozusagen nochmal durchgeführt, um zu schauen, ob es sozusagen einen Verdacht des Dünndarm-Ileus irgendwie positiv bestätigt werden kann. Offenbar durch die Voroperation mehr in so Briten schwierig zu sagen. Klein, sozusagen mit dem Verdacht einer Invagination an der Anastomosenstelle ist diese Patientin dann sozusagen stationär aufgenommen worden. Das kleine Blutbild ist gemacht worden, keine Auffälligkeiten. Gerinnung war auch unauffällig bei dieser Patientin und man hat ja sozusagen mit etwas Novalgin, Sauerstofftherapie und sozusagen ein Einfüllen mit Gastrographien diese Patientin versucht, über die Nacht zu bringen. Also die ist im AKH gegen 8 Uhr, also 20 Uhr aufgeschlagen und diensthabende Ärztin hat sozusagen versucht, das sozusagen so über die Nacht zu bringen. Das Gastrographin ist sozusagen am nächsten Tag bis ins Rektum unten war passabel, also es hat funktioniert. In der nächsten Nacht diese Patientin weiterhin dieselben Beschwerden, weiterhin Übelkeit, Erbrechen. Und gegen 11 Uhr, also 23 Uhr am Abend, gab es klinisch eine deutliche Verschlechterung. Die Patientin war prinzipiell nicht mehr weckbar, ja, also Vigilanz eingetrübt, fast schon schnappatmend, so beschrieben. Blutdruck war schon ziemlich niedrig, so in dem 80er Systolenbereich. Und man hat sich sozusagen entschieden, diese Patientin so schnell wie möglich in ein OP zu bringen. Eben mit dem Verdacht einer Invagination und einem möglichen Dünndarm-Ileus eine diagnostische Laparoskopie durchzuführen. Jetzt, das ist ein, ich habe mir das überlegt, das ist ein bisschen spontan umgestiegen. Man sollte sich das ein bisschen anschauen als Point of View des Anästhesisten, der sie sozusagen dort betreut hat. Sie kennen das, sie sind im Nachtdienst, sie sind ein Assistenzarzt und sie bekommen sozusagen eine Patientin mit dem Verdacht eines Dünndarm-Ileus gegen 12 Uhr in der Nacht, sozusagen in OP, schlechter AZ, Vigilanz gemindert. Sie fangen sozusagen an mit der Blitzintubation und der Blutdruck wird sozusagen nach der Einleitung nicht besser, auch auf der Gabe von Vasopressoren. Und der Anästhesist hat dann schlauerweise eine Arterienkatheter gemacht bei dieser Patientin und hat dann dieses erste Blutgas abgenommen. Das ist das erste Blutgas direkt nach dem Stechen Arterie, wo sozusagen die Patientin vielleicht 1,5 bis 2 Minuten beatmet wurde, jetzt über die Beatmungsmaschine mit ganz normalen Einstellungen. Und wenn man es sozusagen durchgeht, sehen Sie da im pH-Wert, also so originaler Zettel, ja, pH-Wert, Azidose, ist es eine respiratorische Azidose? Nein, offensichtlich nicht. Also sie hat hier 18 CO2, extrem hyperventiliert. Wenn es keine respiratorische Azidose ist, muss es eine metabolische sein. Und das sieht man hier im Basic-Sess ganz deutlich mit minus 20. Also eine deutliche metabolische Azidose mit einem sozusagen Verlust von Bicarbonat von 10. Und sonst ist eigentlich alles unauffällig, muss man sagen. Jetzt vom Point of View der Anästhesistin, als Anästhesistin, der diesen Patienten betreut, Sie wissen im Prinzip nur, dass dieser Patient Verdacht eines Dünndarm-Ileus hat. Sie haben einen schlechten AZ, der Patient war Vigilanz gemindert und Sie haben den jetzt intubiert. Die Blitzintubation ist gut gegangen und Sie haben sozusagen kurz nach der Einleitung dieses Blutgas. Was machen Sie? Wie? Mit dem Chirurgen sprechen. Ja? Gut, also ich kann das sozusagen weiterführen. Der Chirurg, das muss ich jetzt ein bisschen improvisieren, der Chirurg sagt, ja, kann man nichts machen. Ja, also kümmern Sie sich drum, ich kümmere mich sozusagen um den Bauch. Er ist gerade dabei, sozusagen diese diagnostische Laparotomie zu machen, als Kopie eigentlich am Anfang. Sie sind natürlich jetzt im Zugzwang. Fangen wir so an, wie beatmen Sie diesen Patienten? Adäquat bedeutet, Sie stellen ein normales Tidalvolumen ein, ein normales Minutenvolumen für den oder nicht? Oder sollen wir den?
Das heißt, die reduzieren wir den Sauerstoff von dem oder zu viel?
Ja, wunderbar. Also die 400 sind von der Präoxygenierung noch.
Also
ja.
Das CO2 nicht mehr weiter sinkt und wir wahrscheinlich jawohl. Entsprechend pushen müssen.
Gut.
Gut,
also Sie haben sozusagen einen Vasopressor, also sozusagen, genau, Vasopressor, die Vasopressoren greifen nicht, die Patientin hat einen niedrigen pH und Sie möchten schauen, dass sozusagen dieses CO2, das sie hier sozusagen wahrscheinlich kompensatorisch hat, in den Normalbereich kommt. Das hat sich der Anästhesist, der sie betreut hat, auch gedacht, jetzt auf die Schnelle. Das ist der Verlauf, also das ist dieser erste Blutgaszettel, den Sie im Original gesehen haben. Das ist ein sozusagen wahrscheinlich 20 Minuten später. Der hat ganz richtig einfach versucht, also sozusagen den Patienten normal zu beatmen mit 4 bis 5 Liter Atemzugsminutenvolumen. Und Sie sehen, sobald dieses CO2 gestiegen ist auf 35, der Patient noch saurer geworden, auf 7,0. Sie sehen, dass sozusagen das Bicarbonat weiter dort geblieben ist. Wir sind weiter in einer metabolischen Azidose und sonst gibt es weiterhin keine Auffälligkeiten, außer dass viel Volumen gegeben wurde. Sage ich jetzt einmal. Reichlich Volumen. Das ist, weil der Blutdruck so schlecht war, ja, und sozusagen die Patientin auch nicht gut reagiert hat, natürlich auf Vasopressoren. Das ist wahrscheinlich auch kein Wunder mit dem. Vasopressin, glaube ich, wurde nicht verwendet. Das war ein Neosynephrin und Noradrenalin sozusagen im Beginn. Was machen wir mit diesen Patienten? Puffern. Okay. Genau. Wenn man sich das jetzt sozusagen anschaut, dann, ich gehe noch einmal zurück. wenn man nochmal hier ist, wir haben also eine metabolische Azidose, ganz klar. Das Laktat ist nicht daran schuld, ja, das ist ja das, das schauen wir dann meistens, oder? Das ist nicht daran schuld. Gibt es andere sozusagen geladene Teilchen, die daran schuld haben? Wahrscheinlich schon, weil das Natrium und das Chlorid, wenn man das sozusagen den Anion Gap hier ausrechnet, kommt 15 raus und zu einem erhöhten Anion Gap. Es gibt also geladene Teilchen, die hier irgendwie ein Problem machen. Und der Anästhesist war eigentlich ein ziemlicher Blitzkneißer, weil es recht schnell gegangen, muss man sagen. Ja, also da sind vielleicht 45 Minuten dazwischen. Und wir haben tatsächlich natürlich auf die Suche gemacht nach diesen geladenen Teilchen, die wir suchen, und hat einen Harnstix gemacht. Ich hoffe, man sieht das so. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die abhängig von den Beamern. Aber Sie haben hier Ketonkörper, die hier hochpositiv sind. Und Sie haben hier unten hochpositive Glucose im Harn, was seltsam ist. Ja. Also diese Doppelkombination aus einer Ketoazidose und Verlust von Glucose über den Harn ist seltsam und auffällig. Was spricht eigentlich gegen die Ketoazidose bei diesem Patienten oder bei dieser Patientin eigentlich? Also was für mich dagegen spricht gegen eine normale Ketoazidose ist prinzipiell, dass die Glucose hier eigentlich normal ist. Ja? Also das ist ja die Ketoazidose, diabetische Ketoazidose geht ja damit einher, dass die Patienten meist sehr hohe Glucose haben, vor allem dann, wenn sie schon so ja, hyperventilieren. Ja, das ist ja dieses Klassische. Ja, das hat die nicht. Das ist eigentlich eine Euglykäme, diabetische Ketoazidose. Und dann fragt man sich, wie das funktioniert. Ich habe von hier sozusagen noch einen zweiten Pfeil eingebracht. Ja, das ist das erste BGA. Das ist der Moment, wo der Anästhesist dort sozusagen diesen Harnstix gemacht hat und hat sich auch die Medikamentenanamnese angeschaut. Und diese Patientin mit Kurzdarmsyndrom vor einigen Tagen sozusagen erst mit diesem Jardiance begonnen hat, einem SGLT2-Hämmer, und hat der Patientin dann sozusagen auf Verdacht einer Euglykämen Ketoazidose Insulin verabreicht. In wenig niedriger Dosierung, 2 Einheiten pro Stunde, mit einem Bolus von 4 Einheiten am Anfang, also ganz wenig, hat kein Zucker substituiert, also keine Glucose. Und Sie sehen, wie der Basic Cess dann hier so langsam runtergeht. Relativ rasch, innerhalb von ein paar Stunden. Diese Patientin hat sich deutlich verbessert. Jetzt, weil wir es vorher gesagt haben, mit dem Chirurgen sprechen. Der Chirurg hat natürlich da in der Laparoskopie hineingeschaut. Das war total verwachsen, ja, nach dieser Dünndarmresektion, und hat sich dann entschieden, sozusagen bei diesen Werten und sozusagen diesem ganz schlecht werdenden Patienten, der nicht reagibel auf Vasopressoren ist, eine Laparotomie durchzuführen. Also ist ganz aufgemacht worden. Schlussendlich hat er nichts gefunden. Ja. Es gab keine Dünndarminvagination, es gab keine Hinweise, dass es sozusagen Minderperfusion gab im Darm und so weiter. Das Laktat spricht auch dagegen. Wie funktioniert das? Also das ist ein SGLT2-Hämmer, die ist relativ neu sind, zumindest zugelassen für verschiedene Indikationen. Und Sie haben hier zum proximalen Tubulus der Niere einen Kanal, bei dem Sie normalerweise, bei dem Zucker sozusagen zurückgeholt wird in den Körper. Ist ja ein wertvolles Gut. Ja, wenn Sie was essen, dann möchten Sie ja sozusagen diesen Zucker behalten, wenn das möglich ist. Und die SGLT2-Hämmer hemmen sozusagen diesen Kanal und sie können den Zucker nicht mehr zurück aufnehmen in ihre Blutstrombahn. Dementsprechend scheiden sie halt viel Glucose aus. Das ist gut für Diabetiker, ist nicht insulinabhängig und hat auch ein bisschen natürlich einen osmodiuretischen Effekt, wenn der Zucker im Harn drinnen ist. Und das Gedankenmodell für diese Euglykäme, diabetische Ketoazidose, ist natürlich, wenn der Patient jetzt vor allem mit einem Kurzdarmsyndrom Probleme hat, generell Nahrung zu sich zu nehmen und in den Körper aufzunehmen, und sie verlieren sozusagen über ihre Niere über mehrere Tage absolut Zucker, nicht relativ. Sie scheiden eigentlich Glucose aus. Dann wird der Körper davon ausgehen, dass sie in irgendeinem Art eines hypoglykämischen Zustandes sind. Ja, also decreased blood glucose. Ja, der Körper reagiert natürlich damit, dass er sagt oder sich denkt, ich werde diese basalen Insulin-Levels etwas reduzieren und ich brauche Zucker, also wird das Hormon Glucagon freigesetzt und sie werden in eine Gluconeogenese sozusagen starten und versuchen, Zucker aus der Leber zu mobilisieren, um zu überleben. Wenn sie dann trotzdem nicht genug Insulin haben, bringt es nichts, weil es wird nicht in die Zellen kommen und sie werden eine Ketoazidose entwickeln. Das ist vor allem spannend bei Patienten, die sozusagen Probleme haben, Kohlenhydrate aufzunehmen. Das ist aber auch spannend bei Patienten, die präoperativ darauf warten, operiert zu werden. Ja. Sie kennen das, die Patienten werden für einen Wackwechsel angemeldet, sie warten dann 2 bis 3 Tage, sind immer wieder zwischen Nüchternheit und Nichtnüchternheit. Ja, und dazwischen läuft halt dieser SGLT2-Hämmer drüber. Sie scheiden den Zucker aus, der Körper glaubt, sie haben sozusagen nicht genug Glucose im Körper, senkt das Insulin, das sozusagen schlecht ist bei Diabetikern generell, wenn das sozusagen geringer wird und sie mobilisieren sozusagen Zucker aus der Leber. Das geht so lange gut, solange sie Zucker aus der Leber mobilisieren können. Wenn sie es nicht mehr können, dann werden sie sozusagen Probleme bekommen sozusagen in diese ketoazidotischen State kommen. Das ist auch der Grund, warum diese Patientin, wenn man es nochmal anschaut, ja, mit der Glucose in dieser Art der Ketoazidose Euglykäm bleibt. Ja, weil sie scheidet ja diesen Zucker sofort wieder aus, sobald er im Körper mobilisiert ist. Das ist auch der Grund, warum der Hans Dix hier unten ganz dunkelgrün ist und die scheidet dann ganz viel Zucker aus über die Zeit. Jetzt habe ich noch sozusagen ein bisschen ein Anliegen, weil die Frage ist, ob das für uns wirklich ein Issue ist. Ist das ein Case, der einmalig vorkommt? Ist das was selten ist? Die Euglykämie diabetisch Ketoazidose ist sehr selten eigentlich von diesen ketoazidotischen Formen. Ich glaube, es ist im einstelligen Bereich. Prozentbereich von allen Ketoazidosen, die generell schon sehr selten sind. Und hat das irgendeinen klinischen Impact? Ich würde sagen, ja, bei dieser Patientin auf jeden Fall. Die hat im Prinzip noch einmal eine Bauchdeckeneröffnung gehabt. Ja. Wenn der Awareness da gewesen wäre, hätte man ihr das vielleicht sparen können. Vielleicht hätte es gereicht, bei Aufnahme ein arterielles Blutgas abzunehmen, das zu verstehen, ihr ein bisschen Insulin anzuhängen und bei klinischer Verbesserung wäre sie gar nicht so weit gekommen, ein OP fahren zu müssen. Deswegen sollte es uns auch bordern. Es gibt sozusagen vom New England Journal of Medicine diese Arbeit, die sicher im nächsten Vortrag oder vielleicht auch erwähnt wird. Ja, also es gibt dieses Dapagliflozin, auch ein SGLT2-Hämmer, in Patienten mit Herzinsuffizienz und reduzierter Ejection Fraction. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die hier in der Conclusion hineinschreiben. The risk of worsening heart failure or deaths from cardiovascular causes was lower among those who received dapagliflozin than among those who received the placebo. Und das ist wichtig, regardless of the presence or absence of diabetes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese SGLT2-Hämmer sicher mehr und häufiger verschrieben werden und sie werden sie sicher häufiger sozusagen in der Praxis sehen, wenn sie Präanästhesie machen und ganz vor allem sozusagen in unserem Bereich, wenn sie auf der Herztragsgefäß sind, dann haben fast alle Patienten es wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren, werden alle Patienten dieses Medikament haben. Und das Dapagliflozin ist zum Beispiel jetzt eben auch zugelassen, Dezember 20, ja, has been approved by the EU for the treatment of chronic heart failure, reduced ejection fraction adults with and without type 2 diabetes. Also durchaus möglich, dass wir die häufiger sehen und ich glaube, das ist wichtig, warum man weiß, dass es das gibt. Ich möchte Ihnen mit den nächsten paar Folien noch einfach zeigen, dass das kein Einzelfall ist. Wir haben sozusagen das ist ein Patient, der Bypass operiert worden ist und bei uns sozusagen auf die Station gekommen ist. Selbes Problem, ja, negativer Basic-Size, metabolische Azidose, Alglykäm, keine Laktatazidose. Ja, hier ist Insulin gegeben worden und wieder deutliche Besserung der Metabolik. Für diesen Patienten hat das nicht bedeutet, dass er 2 oder 3 Tage länger auf der Intensivstation verbleiben musste. Das sind jetzt noch so Handsticks, die ich gesammelt habe über das letzte Jahr. Also hier sind die Ketonkörper, ja, hier ist der Zucker, Ketonkörper und Zucker. Ketonkörper und Zucker sind alles unterschiedliche Patienten. Ja, Ketonkörper ganz leicht, wenig Zucker. Ketonkörper und Zucker, Ketonkörper und Zucker, Ketonkörper und Zucker. Und nochmal leichte Ketonkörper. Das soll nicht zeigen, dass sozusagen die Keypoints sind, SGLT2-Hämmer, die werden kommen und sind schon da und werden sicher häufiger verschrieben. Sie werden häufiger mit diesen Medikamenten in Kontakt treten. Die Alglykämie diabetische Ketoazidose ist selten. Sie ist auch schwer zu diagnostizieren, wie man sieht in diesem Case, ja, weil sie eben nicht diese klassischen Trier einer Ketoazidose haben. Vor allem im sozusagen Herz-Thorax-Gefäßbereich, wo die Patienten intraoperativ auch Insulin schon bekommen, bei Stress und sozusagen Vasopressoren und der kardioplegischen Lösung für Herzoperationen, maskieren sie natürlich dieses Problem. Die kommen dann auf die Intensiv und sind metabolisch wunderbar, sie drehen das Insulin ab und nach 8 Stunden haben die auf einmal minus 20 Basic Size. Ja? Und sie wissen nicht, was los ist. Und die klinische Folge, wenn man es nicht weiß, ja, und davon noch nicht gehört hat, ist, dass sie dann diesem Patienten vielleicht viel Volumen geben, sie fahren mit ihm irgendwelche Bildgebungen und so weiter. Also ich glaube schon, dass es einen Impact hat. Genau. Klare Empfehlungen seitens der Fachgesellschaften habe ich zumindest nicht gefunden. Es steht natürlich überall drin, bei der Vegari und so weiter, orale Antidiabetika absetzen, 48 Stunden, so, ja, am Daumen mal Pi. Das, was wir noch nicht wissen, was ich noch nicht ganz verstehe, die Endokrinologen empfehlen es 72 Stunden lang vorher abzusetzen, vor großen Operationen. Ich muss sagen, wir haben auch ganz viele Patienten gesehen, die ich da jetzt durchgeklickt habe, die auch beim Absetzen von 48 bis 72 Stunden danach dieses Problem gehabt haben. Es ist wahrscheinlich nicht zu erklären mit der Halbwertszeit oder Wirkzeit dieses Medikaments. Wahrscheinlich hat es auch einfach was damit zu tun. Ich bin kein Endokrinologe, das müsste man noch prüfen. Also dieses Reduzieren der basalen Insulinrate und das Raufregulieren der Gluconeogenese, wie schnell das funktioniert, ja, welche Zeitdynamik und Achse das hat. Vielleicht braucht es etwas länger. Ja, also wenn dieses Glucagon mal oben ist und sie in der Gluconeogenese sind, vielleicht braucht es dann eine Zeit. Ja, durchaus möglich. Therapie der Wahl ist Insulin, Glucose und Awareness. Und ich möchte einfach nur sagen, wenn man diesen Fall eben noch einmal anschaut, wenn Sie das wissen, dass es das gibt, schauen Sie sich, machen Sie ein Blutgas, ein arterielles oder von mir aus auch ein venöses, schauen Sie diesen Patienten an. Sie können mit ganz leichten Mitteln diesen Patienten helfen, es ist nicht gefährlich und es ist wahrscheinlich ziemlich leicht vermeidbar, ja, dass diese Patienten diese Probleme haben. Und damit bin ich am Ende und bin für eine Diskussion.